It's just a game.
Slow down, heaven's full.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien? Because you don't shit where you eat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Schon gesehen. Dieses Mal mit einer Premiere. Wir besprechen heute keine Serie, sondern wir besprechen heute unseren ersten Film.
Ja.
Und der Film heißt, Anne, möchtest du es verraten?
Unbedingt. Next Goal Wins.
Lovely.
Wer fängt an? Wir haben unseren ersten Film. Ja, und das war eine schöne Erfahrung.
Weil wir es schneller durch hatten.
Ja, natürlich. Also das hat natürlich was mit dem Zeitmanagement zu tun. Das ist ja völlig klar. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Lisa, weil ich mir Klarheit erhoffe im Gespräch mit dir. Und
Pressure. Auch ein
nein,
Thema
nein,
im
nein,
Film.
Nein, gar kein. No pressure.
Der ist gut. Das klingt nach, lass mal direkt hören. Das klingt nach,
ja.
Daumen hoch, Daumen
ja.
runter.
Darf ich direkt einstarten und mein Gefühl zu diesem Film kundtun?
Bitte.
Und zwar Next Goal Wins. Ich habe mich total auf diesen Film gefreut, weil ich der Meinung war, und das hat sich jetzt auch durchaus bestätigt, so viel kann ich schon mal vorweg spoilern, dass das ein Feel-Good-Movie ist. Ne? Also, dass man irgendwie nicht bleischwer aus dieser Experience rauskommt, sondern dass man irgendwie eine gute Zeit hat. Das sind irgendwie anderthalb, knapp zwei Stunden, wo man unterhalten wird, wo es was fürs Herz gibt. Und also ich hatte mich auf diesen Film wirklich gefreut und ich bin da maximal wohlwollend reingegangen. Mhm. Und ich wollte diesen Film auch gut finden. Und ich will diesen Film eigentlich immer noch, jetzt immer noch gut finden. Und ich sag mal so, an mir hat's nicht gelegen. So.
Okay.
Weißt du, was ich hier versuche zu sagen? Kannst du das nachempfinden?
Mhm. Ja, finde ich gut gewordet. Ich bin da bei dir. Ich war auch maximal begeistert, ihn zu sehen. In Vorfreude. Es gab im Grunde schon Vorschusslorbeeren meinerseits, weil geschrieben, unter anderem von Taika Waititi und auch Regie geführt. Nochmal kurz eingeworfen, wer das ist. Er hat What We Do in the Shadows, oder zu deutscher Titel Fünf Zimmer, Küche, Sarg gemacht. Das war sein großer Einstieg, eine Mockumentary-Horror-Komödie, die wahnsinnig quirky und skurrilen Humor und grandios ist. Also kann ich allen nur empfehlen, die ihn noch nicht gesehen haben. Dann Thor Ragnarok, der große Mainstream-Durchbruch. Der dritte Thor-Film, der dem Ganzen nochmal einen richtig guten Boost gegeben hat. Und das ist Taika, wie er lebt. Also in seiner ganzen sehr speziellen Humorrichtung und wofür er eben so gefeiert wird seitdem. Und dann noch Jojo Rabbit, was persönlich mein Lieblingsfilm ist von ihm. Deswegen Team Taika, begeistert.
Mhm. Mhm.
Und jetzt haben wir eine Stunde Zeit, um zu besprechen, warum wir glauben, warum das jetzt nicht erfüllt wurde. Ich habe schon auch ein paar Theorien, deswegen, ich finde, ein paar Sachen sind auch sehr eindeutig. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du auch so schon sagen kannst, so für dich, du hast schon ein paar Gründe auf dem Zettel, warum das nicht für dich die Erfüllung war.
Nee, es ist total lustig und ich freue mich, dass du mir das gleich erklären wirst, weil auf meinem Zettel stehen eigentlich ganz viele Sachen drauf, die bei diesem Film vermeintlich richtig gemacht wurden. Also ich sag's jetzt mal so, jeder Mensch, ich behaupte das jetzt einfach, jeder Mensch liebt Underdog-Geschichten.
Korrekt.
So, wir haben hier eine ganz klassische Underdog-Geschichte. Also es ist völlig klar, wo die Sympathien liegen, auf welcher Seite die Sympathien liegen. Mhm. So, dann gibt's eine Ticking Clock, weil Es sind noch 4 Wochen bis zur WM-Qualifikation. Ticking Clock ist immer gut, baut Spannung auf, erhöht den Druck auf die Protagonisten super. Es gibt Culture Clash. Also ein Amerikaner, also wenn ich richtig informiert bin, spielt Michael Fassbender ja ein Amerikaner, obwohl ja die reale Figur, also diese ganze Geschichte basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Ich glaube, die reale Figur war ist Niederländer. Michael Fassbender spielt aber, glaube ich, einen amerikanischen. Oh, Einwurf von dir, ja?
Ja, ich habe es auch nachgelesen. Ich glaube, er ist ja Amerikaner und Niederländer. Also nicht nur rein Niederländer. Okay. So.
Aber es ist völlig klar, dass die Welt von American Samoa, amerikanisch Samoa, eine andere ist als die amerikanische und die europäische. Also Culture Clash. Culture Clash ist eigentlich immer ein Garant für Komödie, für Heiterkeit, für unterhaltsame Erzählungen, wo man aber auch was bei lernen kann, wo die Figuren wachsen können, wo sie eine Entwicklung durchlaufen. Also eigentlich kann man bei ganz vielen Sachen so ein Häkchen hintermachen. Und trotzdem hat mich dieser Film, und wie gesagt, ich wollte es so gerne, diesen Film richtig gut finden, und trotzdem hat dieser Film mich nicht ganz gekriegt. Und ich fange mal an bei einem Problem, das ich sehe, und zwar, ich finde, dass das Ziel unklar benannt wurde. Also ich tue mich schwer damit, was ist eigentlich das Ziel des Protagonisten, weil der Chef von dieser Fußballvereinigung von American Samoa sagt, all I want from our team is just one goal. Da gibt es ja diese Riesenszene, wo die Michael Fassbender-Figur in so einer Außengastronomie am Strand sitzt und dieser Chef, ne, dieses One Goal, just one goal, one goal, just one goal, gefühlt 20 Mal sagt. Und dann hat man aber eine andere Szene, wo es darum geht, nee, die wollen gewinnen. Die wollen einmal in ihrem Leben, wollen die ein Spiel gewinnen. Und ich tue mich schwer, was wollt ihr denn jetzt? Also wollt ihr einmal in eurem Leben ein Tor schießen? Wollt ihr einmal in eurem Leben ein Spiel? Worum geht's überhaupt? Und dann diese Ticking Clock, ne, diese 4 Wochen bis zum WM-Qualifikationsspiel, dann findet das statt. Und ich war so enttäuscht, weil das ist ja im Grunde das, worauf dieser ganze Film hinarbeitet. Und wir kennen Sportfilme. Also Sportfilme haben, das ist ja auch häufig irgendwie dieses Finale, ist pathetisch und das ist voller Emotion. Und das, ich tue mich schwer mit Next Goal Wins. Und du kannst es offensichtlich nachempfinden und vielleicht kannst du mir noch genauer analysieren, warum?
Erstmal finde ich schon mal sehr klug erkannt und analysiert von dir. Dieses, im Grunde ändert sich das Ziel während des Films. Und der Film heißt Next Goal Wins und am Ende geht es darum, sie haben ein Spiel gewonnen. Das ist nie eine gute Idee. Also du kannst das Ziel nicht mittendrin ändern. Und dann habe ich mich, ich ergänze dazu folgender Gedanke. Das ist das Ziel von Tevita, ne, dem Chef der Amerikanisch-Samoa Football Federation und dem ganzen Team. Die Hauptrolle ist aber Michael Fassbender. Und dem ist es ja alles egal. So, das heißt, Film lenkt, du wirst an die Hauptfigur angedockt, die kein Underdog ist, sondern er auch noch unsympathisch, sie ist ja eher eine unsympathisch gezeichnete Figur, weil Anger-Issues und will ja eigentlich nicht sein. Und ja, man ahnt schon, da steckt natürlich was hinter, aber trotzdem ist das deine Hauptfigur. Und du kommst deswegen mit dem, das ist auch nochmal ein Thema für sich, mit dem Fremden, mit dem weißen Amerikaner rein. Und das ist der Blickwinkel, den man in Hollywood gewählt hat. So, ne? Da können wir später auch nochmal drüber reden. Das heißt, die Underdogs sind halt alle anderen und die haben dieses Ziel, aber nicht unsere Hauptfigur. Ich glaube, da ist auch schon der Mismatch. Und es ist auch nicht so, dass Michael Fassbenders Figur reinkommt und sagt so, ja, okay, gut, ihr wollt nur ein Tor schießen, ich will gewinnen mit euch, ich will euch zur Meisterschaft führen oder so, ja? Auch das ist nicht. Ich glaube, deswegen hat das Ganze nicht so einen Zug, weil unsere Hauptfigur überhaupt nicht an dem Ziel angedockt ist. Für alle anderen Menschen, um die es eigentlich ja geht. Ja? Mhm. Also das wäre so noch meine Theorie daran angeschlossen, was nicht richtig funktioniert. Und man kann auch noch mal sagen, wir sind beide Sportfans. Also wir wissen, ja. Wir sind dabei. Also es ist nicht so, dass wir uns mit Fußball nichts am Hut haben und das nicht alles fühlen können, wollen, wissen, was man dazu fühlen möchte. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Enttäuschung on top.
Ja, ja, absolut.
Ich habe da, jetzt wird es ein bisschen drehbuchspezifischer, aber das ist dieser Podcast. Ich werfe jetzt mal das Wort, mal das Schlagwort Black Snyder rein und Save the Cat. Ja, das ist eines der Standardbücher, Lehrbücher zum Thema Dramaturgie, Film. Sollte man gelesen haben, wenn man Drehbuchautorin ist. Und Blake Snyder hat sehr genau aufgedröselt, einmal wie eine Dramaturgie in einem, jetzt sagen wir mal, klassischen Hollywood-Film, der den Mainstream erreichen soll, aufgebaut sein sollte. Beispielsweise auf Seite 5 sollte das Thema genannt werden, auf Seite 12 kommt der Katalysator ins Spiel, also der die Geschichte eigentlich antreibt, eine neue Wendung gibt, dann hadert die Figur nochmal damit, ob sie diese neue Realität annimmt und auf Seite 25 kommt der Plotpoint, da gibt es keinen Weg zurück und dann geht's los mit dem jetzt unausweichlich neuen Leben und der neuen Herausforderung. Das hat Blake Snyder wirklich so, Seite 5, Seite 12, Seite 25. Ja? Das ist auch schon, es ist nicht von gestern dieses Buch, also mittlerweile kann man damit auch offener umgehen und ob man das jetzt wirklich so kategorisch befolgen muss, ist eine Folge für sich und, also eine Podcast-Folge für sich können wir dazu machen. Hier ist es genau das. Also es ist auf den Punkt gematcht. Ich habe das verfolgt, ich habe das getrackt. Auf Seite 12 kommt wirklich, bei Minute 12 kommt Michael Fassbender die Treppe runter, also die Gangway runter auf amerikanisch Samoa. Und auf Seite 25 ist der erste Plotpoint, wenn er nämlich dann das Gespräch hat mit der Frau von Tavita, die sich als diese Spiritual Woman verkleidet und im Grunde so mit dem, ne, also damit spielt, was die Weißen halt so für Spiritualität dann halten um. Und dann ist er on board und sagt, okay, ich mach's jetzt doch. Genau, aber wirklich auf die Minute getaktet.
Ganz kurz, da darf ich kurz einwerfen, nur als Erklärung, weil wir hier Seiten und Minuten synonymisch verwenden. Das ist korrekt, weil es gibt mehrere Drehbuchsoftwaren, wo die Formatierung exakt so ist, dass man eigentlich sehr genau sagen kann, dass eine Seite Drehbuch im Endeffekt dann auch tatsächlich eine Minute im fertigen Film sein wird. Darum, das war jetzt kein Verwechseln, sondern man kann tatsächlich Seiten und Minuten beim Drehbuchschreiben für Film und Fernsehen synonymisch verwenden. Das wollte ich nur super kurz ergänzen.
Nein, richtig gut. Danke, danke für den Einwurf. Völlig korrekt. Nebenanekdote dazu. Das gilt überall genau, außer bei Gilmore Girls. Weil bei Gilmore Girls, die reden so viel und so schnell, dass die Gilmore Girls Drehbücher famously 25 Seiten länger waren, weil sie so viel Text zu sprechen hatten. Das mag ich immer. Es gilt also ja und es gilt nicht immer unbedingt. Genau, das wird hier also synonym verwechselt. Das kann jetzt weiter passieren, weil das in unseren Köpfen Synonyme sind. Aber jetzt seid ihr auch an Bord und in unseren Köpfen drin. Und dieses sehr eng, also wirklich dieses, wenn es so minutiös ist, also vor allem dieses kein Abweichen von Seite 12, kein Abweichen von Seite 25, das fühlt sich nach einem sehr engen Korsett an. Und ich habe mich dann gefragt, ob man Taika quasi zu eng geschnürt hat. Also konnte Taika sich nicht, der ja wirklich sehr besondere, tolle Filme schon geschaffen hat, die er auch selber mitgeschrieben hat. Er spielt ja auch in seinen Filmen mit. Hier in dem Film ist er der Priester. So. Ging das nicht zusammen, weißt du? Ich hatte, also das jetzt, es ist jetzt nur eine These, aber ich hatte sofort das Gefühl von, das ist nämlich ein sehr enges, enges Korsett. Und es hat oft auch das Gefühl von, man wird so ganz, es geht sehr schnell am Anfang. Man wird so sehr schnell rein, weil bis wenn man auf Seite 12 schon mal im Katalysator sein muss, das hat manchmal das Gefühl von, ich werde etwas sehr gehetzt in die Geschichte reingebracht.
Nee, das, entschuldige, aber das kann, dass ich hier reingrätsche, aber das kann ja auch einfach, ich sag mal, einen guten Zug haben. Also, ne, wenn man schnell in eine Geschichte reingezogen wird, irgendwie, das kann auch Zug haben, das hat Tempo, das hat irgendwie Drive. Und natürlich, Blake Snyder, ich denke, ich kann für uns beide sprechen, dass wir ihn verehren und die Bücher, die er zur Drehbuchtheorie geschrieben hat, Ah, okay, dann spreche ich nur für mich. Ich bin großer Blake Snyder-Fan. Und an sich, ja, also muss das wirklich, muss man da wirklich genau Seite 5, 12 und 25 treffen? Oder darf es halt mal, darf es ein bisschen mehr sein? Darf es eine halbe Seite mehr oder weniger sein? Da wäre ich jetzt auch nicht so pedantisch, aber vom Prinzip hat der Mann ja irgendwie einen Punkt. Ne? Also der hat ja schon analysiert, wie unterhaltsame, dramaturgisch gut gebaute Filme funktionieren. Und wenn du gerade sagst, du hast das übrigens Chapeau an dieser Stelle, weil ich war nicht so aufmerksam. Ich habe mich einfach von diesem Film quasi berieseln lassen. Ich habe da nicht mit der Stoppuhr nebengesessen, darum Chapeau. Aber eigentlich, wenn du sagst, das ist genau wie Blake Snyder das vorgegeben hat, müsste man sagen, wow, eigentlich alles richtig gemacht. Und warum fühlt sich's dann trotzdem nicht, sorry, nicht nach einem guten Film an?
I see your point. Ja, das ist jetzt interessant, ne? Also man könnte jetzt einerseits sagen, dann sollte es ja eigentlich gerade gut funktionieren und es funktioniert trotzdem nicht, dann liegt es woanders. Mhm. Es kann mein persönlicher Geschmack sein, dass Vielleicht. Ich das immer so wahnsinnig rigide finde und dann das Gefühl habe, hier werden jetzt eben auch Figuren schneller in eine Entscheidung oder an einen Ort gepackt, weil man das auf Seite 12 halt haben will, ne? Also er hat in allen Punkten recht, dass es das geben sollte. Es braucht einen Katalysator und es braucht einen Plotpoint. Es ist gut, wenn das Thema festgehalten wird. Ob das genau auf Seite 5 sein muss oder genau auf Seite 12, das ist halt der Punkt. Und das meine ich, wenn man sich ein bisschen mehr Spielraum gegeben hätte, weißt du, wenn es wirklich so auf den Punkt Seite 12 und 25 ist, dann habe ich das Gefühl, dass die Dramaturgie wichtiger war, es einzuhalten, als die Geschichte sich vielleicht wirklich so entwickeln zu lassen, wie es nötig gewesen wäre, mit ein bisschen mehr Anlauf. Weil es ist natürlich schon auch eine heftige, also es ist schon viel Zeug, was du da in 12 Minuten alles verhandeln musst, dass Michael Fassbender schon ankommt auf amerikanisch Samoa. Das ist schon eine Menge Holz. Und deswegen bin ich am Anfang ganz schwer reingekommen. Also mir ging es im Laufe des Films besser mit dem Film. Am Anfang war ich wirklich so, okay, wow, ihr packt das jetzt hier auch hier so staccato-mäßig hintereinander, damit das hier alles bis Minute 25 so ist und dann kann es eigentlich mal losgehen mit der Geschichte und ich kann mal ein bisschen atmen und man hat das Gefühl, ein bisschen mehr Spiel zu haben beim Ganzen. Aber wie gesagt, das war jetzt auch nur eine, das, was mir aufgefallen war. Kann auch sein, dass das daran nicht lag, sondern dass du im Grunde sagst, das ist ja eigentlich gut, weil dramaturgisch hat man sich an die Punkte gehalten. Dann käme ich, glaube ich, noch mal mehr zu dem Punkt zurück mit Perspektive, wessen Geschichte ist es?
Ja, ja. Ganz kurz noch zurück zu Blake Snyder. Ich höre jetzt auch auf, Fangirl weiter zu sein. Aber sein Buch, eines seiner Bücher, und das wahrscheinlich bekannteste und berühmteste, heißt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Save the Cat. Und das ist ja essentiell wichtig. Also Blake Snyder sagt, damit das Publikum an einer Hauptfigur emotional andocken kann, sollte es immer ein Save the Cat-Moment geben. Ob nun tatsächlich eine Katze aus einem Baum oder aus einem Gullischacht gerettet wird, das kann man natürlich auch etwas weiter auslegen. Ich frage mich gerade, gibt es in diesem Film für die vermeintliche Hauptfigur von Michael Fassbender, gibt es einen Save the Cat-Moment? Und ich habe ihn nicht bewusst wahrgenommen. Der ist für mich einfach ein impulskontrollgestörter, alkoholkranker, super anstrengend und nörgeliger weißer alter Mann.
Und weit und breit wird hier keine Katze gerettet.
Und weit und breit, es läuft noch nicht mal eine durchs Bild.
Es war mir auch einfach zu wenig Katzen-Content in diesem Film, muss ich schon sagen. Also vielleicht hätte eine Katze der Sache gut getan.
Ja.
Total richtig, was du sagst. Es gab keinen Save the Cat-Moment. Kurzer Callback zu unserer eigenen Folge. 1 tatsächlich. Da hatten wir nämlich Save the Cat-Moment ja schon mal. Bei True Detective als Agent Navarro,
ja,
nämlich den schlagenden Boyfriend tackled. So.
Ja.
So, das ist ein Save the Cat-Moment. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, geht zurück und hört Folge 1. Aber hier sehe ich auch keinen. Wann hast du, wir sagen es gerade nochmal, wir hatten es am Anfang vergessen, wir sind kein spoilerfreier Podcast, ne? Also so.
Ja, nein.
Wann
ja.
hast du gecheckt, dass seine Tochter nicht mehr lebt?
Sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich nicht genau wusste, ob ich wieder kurz und Sekundenschlaf hatte und irgendwelche wichtigen Informationen im ersten und zweiten Akt nicht mitbekommen habe. Also mich hat diese emotionale Speech da in der Halbzeitpause von diesem entscheidenden Spiel gegen Tonga, mich hat das völlig kalt erwischt. Also ich habe schon mitgekriegt, dass der immer mal wieder so alte, aufgezeichnete Mailbox-Ansagen abhört und dass das auch die Stimme seiner Tochter ist. Ja, das hatte ich schon verstanden. Aber dieses, die ist vor 2 Jahren bei einem Autounfall umgekommen und deswegen ist er als Vater so völlig aus der Bahn geschleudert. Das habe ich nicht kommen sehen und es fühlte sich für mich völlig deplatziert an dieser Stelle an. Und auch so ein bisschen nach, ich verstehe, was das jetzt dramaturgisch bewirken soll, aber es kommt emotional überhaupt nicht bei mir an, funktioniert null für mich.
Könnte schon der Schlüssel sein, wenn man ihm das vorher, wenn wir das vorher gewusst hätten, wenn wir in dem Moment gewusst hätten, wenn er, ich sag's jetzt nochmal, auf Seite 12 diese Gangway runterkommt, wenn wir schon gewusst hätten, unsere Hauptfigur hat eigentlich eine total schlimme, traumatische Backstory und er leidet noch an diesem Trauma, dann wären wir mehr bei ihm gewesen. Ne? Wir wären seine vertrauten Personen gewesen. Wir hätten viel mehr verstanden, warum er so ist, wie er ist. Wir hätten uns gewünscht, dass er endlich in der Lage ist, darüber zu reden, dass er endlich Zugang findet zu der Gruppe, dass die Gruppe das vielleicht aus ihm rausholt, dass diese ganze Gemeinschaft ihm endlich den Safe Space gibt, darüber zu reden. All das hätten wir uns wünschen können. Da das aber wirklich nicht gesetzt ist, ich hatte mir, während ich geguckt habe, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, warum ist er, ich habe nicht verstanden, dass es aufgezeichnete Nachrichten sind, also Chapeau an dich. Ich habe mich gefragt, warum kann der jetzt Mailbox-Nachrichten abhören? Ich denke, er hat kein Signal. Dann habe ich mich gefragt, warum ruft er die nicht zurück? So. Und da habe ich nicht geschaltet, dass das Aufzeichnungen sind. Ich habe erst geschaltet und ich glaube, es war zu subtil. Liegt er mit seiner Ex-Frau, getrennten noch Frau, auf dem Platz? Die trinken was, reden so ein bisschen hin und her. Und sie sagt, I'm trying to move on. You're not even talking about it. Diese zwei Sätze, da habe ich dann angefangen zu ratter, 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 weil kein Satz jemals in irgendeinem Drehbuch ist zu viel oder zufällig. Jetzt glaube ich aber, dass wenn man nicht so auf jeden einzelnen Satz getrimmt ist, wie du und ich als Drehbuchautorinnen, das mal gerne zu subtil wegfällt. Es gibt immer eine Diskussion darüber, wie direkt und deutlich müssen Figuren Dinge aussprechen. Das ist immer ein Austarieren in jedem Buch. Das war, glaube ich, zu subtil. Weil das war der einzige Hinweis. Und als dann das Gespräch kam, hinten, vielleicht war es auch so gedacht, es sollte als Überraschung kommen, dass es dann endlich aus ihm rausbricht. Und es funktioniert nicht, was genau du nämlich sagst. Weil es fühlt sich an wie, das ist jetzt gewollt, ich soll jetzt hier rein gezwungen werden, das mit ihm zu fühlen. Ich soll jetzt sozusagen gezwungen werden, das jetzt alles mit ihm zu fühlen. Und das verweigert man sich dann. Das ist nicht klug gemacht. Ja, das hätte vielleicht schon wirklich geholfen, wenn man uns zu MitwisserInnen gemacht hätte. Mit ihm. Aber meine Anschlussfrage daran ist, bei dieser Figur, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Hollywood im Sinne der Vermarktung einen weißen männlichen Lead, also eine männliche Hauptfigur brauchte und dass das dann die Perspektive ist. Und damit gehst du in diese Geschichte rein. Eigentlich ist es die Geschichte dieses Teams und es ist die Geschichte dieses Landes und dieser Winkel funktioniert nicht. Die Perspektive funktioniert nicht. Also sozusagen, dass Hollywood mit seinen ganzen Strukturen hier clasht mit den eigentlichen Helden dieser Geschichte. HeldInnen tatsächlich, HeldInnen dieser Geschichte. Weißt du, das ist eher meine Theorie. Also das ist auch noch eine Theorie daran. Also ich habe das Gefühl, wir kommen immer wieder zu dem Charakter Michael Fassbenders zurück, oder? Auf mehreren Ebenen.
Definitiv, definitiv. Vor allem. Also ich habe es ja jetzt nicht minutiös mir so notiert, aber vom Prinzip gefühlt sind die ersten 5 Minuten dieses Films, sind wir auf amerikanisch Samoa und erleben in so einer Rückblende diese traumatische, desaströse 31-0 Niederlage gegen Australien 2001 mit. Also 31-0, das ist also, dass sich das in die DNA eines ganzen Volkes einschreibt, das glaube ich. Und dass dieses Trauma überwunden werden muss. Und also gefühlt sind wir die ersten 5 Minuten dieses Films bei diesen Menschen auf amerikanisch Samoa. Und dann, Schnitt, haben wir diese Szene, wo Michael Fassbender das erste Mal auftaucht und feststellt, völlig überraschend, dass er offensichtlich längst gefeuert ist von seinem vorherigen Fußballtrainerjob und dass er jetzt im Grunde strafversetzt wird nach amerikanisch Samoa. Und das ist ja das kleine Einmaleins des Geschichtenerzählens, dass es keinen Sinn macht, dass du deine Perspektivfigur, dass du die Figur, deren Geschichte du erzählen willst, nicht in den ersten 5 Minuten bespielst, sondern erst ab Minute 6. Das macht was mit dem Publikum. Das irritiert beim Zuschauen oder beim Lesen, wenn es ein Roman ist, oder beim Hören, wenn es ein Hörspiel ist. Und ich glaube, da ist schon vielleicht der erste Knackpunkt.
Stimmt. Und ich glaube, dass die Absicht dahinter von, ich erhebe jetzt die These, den Kreativen, also Taika und Co., die Absicht war, dass das schon die Geschichte ist von diesem Fußballteam. Und dann trifft das auf diverse hollywoodeske Strukturen. Und das ist das, was ich vielleicht gerade auch mit Blake Snyder schon meinte, dieses Reinpressen auf. Also ich habe, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, so Taika musste sich und diese Geschichte in diese Hollywood-Strukturen reinpressen. Und deswegen geht die Rechnung am Ende nicht auf, weil es eben nicht, es ist ein Zwitterwesen. Also es ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. So fühlt sich das an. Und es liegt jetzt auch nicht an der Performance von Michael Fassbender. Aber das stimmt schon. Es ist die Geschichte derer. Und dann hatte ich schon auch, ich habe lange gebraucht, um mich in diese Humorfarbe reinzufinden. Ich habe nicht so richtig verstanden, Tonalität und Humor am Anfang. Wie ging es dir da?
Ja, was für ein Humor? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich hatte schon Probleme damit, ich sage es ganz offen und ehrlich, es gibt ja so eine Art Mini-Rahmenhandlungen. Wir erinnern uns vielleicht an den übrigens von Taika höchstpersönlich gespielten, ich sage jetzt einfach mal Priester, also so eine spirituelle Figur mit so einem, warum auch immer, mit so einem Überbiss. Und der ist ja quasi, der ist ja ganz zu Beginn und ganz am Schluss führt der einen in die Geschichte und wieder heraus. Und allein diesen Humor, also das sollte sicherlich lustig sein. Humor ist ja auch einfach Geschmackssache. Ich hatte einfach in den ersten 20 Sekunden die Hoffnung, dass es noch lustiger wird. Also noch lustiger, noch besser, besser lustig, lustiger wird.
Ja, ich hatte dann auch das mit Überbiss, ist dann ein ganz gutes Stichwort, weil ich am Anfang nämlich da vor dem Bildschirm saß und dachte so,
why?
Es fühlt sich an, als würde man sich lustig machen über die, also wirklich, als würde man sich lustig machen über die SamoanerInnen, so, Verzeihung, die SamoanerInnen. Und ich habe davor gesessen und war so, oh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so ein Überbiss, so, das hat was Karikaturhaftes und wir kommen halt immer noch dann mit diesem weißen Hauptdarsteller da rein. Und also ich war ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ob sich das so richtig noch irgendwie klarer auseinanderdividiert hat. Ich hatte schon das Gefühl, also ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber na, doch, eigentlich hängt es schon auch zusammen. Zum Ende hin, also wenn sie im Spiel sind und dann allein, dann fällt dieses Tor und Tevita kriegt den Hitzeschlag, dass das war so ein Moment, den habe ich mir quasi extra rausgeschrieben mit, hier habe ich das Gefühl, dieses smart, das ist klug, das ist Taika. Und hier ist eigentlich der Kern dieser Story, weil dadurch wechselt die Perspektive, weil dann erzählen nämlich alle aus dem Team ihren Sieg. Und das ist ein Moment von so, und jetzt stimmt's nämlich, jetzt erzählt nämlich das ja. Team ihre eigene Heldengeschichte. Und vielleicht ist das so, keine Ahnung, also ist das eine These? Aber Taika musste in dieses Hollywood-System hinein, damit diese Geschichte erzählt wurde, damit die Welt die erfahren durfte. Und in diesem Moment hatte ich aber so dieses tiefe Gefühl von so, und das ist eigentlich der Kern und was zu erzählen war. Und da hatte ich das, da gab es so eine Stimmigkeit. Und als wirklich die Erzählerstimme, ErzählerInnen-Stimmen an das Team ging, da war ich auch so, da war ich dann auch wirklich bei dem Kampf dabei. Da hatte ich dann Emotionen. Da hatte ich dann schon so, ja, komm, und jetzt noch. Oh Gott, oh nein, und faul. Und oh. So, da war ich dann dabei. Das war der Moment. Und plötzlich war ich drin in der Story. Mhm. Und dachte, und was ist jetzt anders? Es ist jetzt ja. die Geschichte, es ja, ist die Perspektive bin total des bei Teams. Dir. Hm, sieh. Okay, ich glaube, da haben wir doch schon mal einiges so. Ja, weil auch am Anfang so, war richtig cringe fand ich den Moment, er kommt an, also Michael Fassbenders Figur kommt an, Thomas kommt an, dann steht da das, steht da dieses Fernsehteam, was ich wahnsinnig charmant fand, dieses Who's on the plane, das macht so, ah, da hatte ich so, ich so ah, das ist gut, das bleibt so als Idee hängen, und fragt, wo, ne, du kommst jetzt hier an, und er wusste natürlich, wer das ist. Und dann reagiert Michael Fassbender mit dem Zitat aus Taken von Liam Neeson. Und da saß ich davor und war so, oh, unangenehm, ganz unangenehm, geht überhaupt nicht auf die Witzebene. Mhm. Und jetzt sind wir auf so einer Metaebene. Das ist halt wirklich ein Humorelement für sich. Wenn du Filme zitieren lässt, da muss man sich sehr bewusst sein, was man da macht. Und wenn man das als Humor einfließen lässt, dann ist das eigentlich was, was immer wieder auftauchen sollte? Ja, also ich glaube, die Idee war, okay, gibt die Referenz Taken vorne rein. Und dann, wenn er es halt nicht hinkriegt, seinen Pep-Talk zu halten in der Kabine, dann klaut er halt von Any Given Sunday aus dem Film. Ja, das war wahrscheinlich, damit das nicht, hatten wir schon mal einen Begriff, wie Chaos der Kiste, also einfach völlig unvermittelt und ohne, dass man es vorher mal aus der Figur heraus, also dass es nicht aus der Figur herauskommt, damit das halt nicht hinten dieser Pep-Talk aus dem Nix kommt, wenn er plötzlich einen Film zitiert.
Obwohl hinten in der Kabine bei der Halbzeitansprache, wo er aus Any Given Sunday zitiert, das wird ja auch, also ich mochte es sehr, es wird ja sehr schön gebrochen, weil ja einer aus dem Team ihn auch entlarvt und sagt, hä, das ist doch die Motivationsrede aus Any Given Sunday. Das mag ich.
Das stimmt, das war auch wieder ein Moment, das gibt's ja öfter den Moment, wo eben alle aus dem Team dann eben doch die HeldInnen der Geschichte sind, weil sie unter sich spiegeln, was da passiert. Ne? So, okay, aber du klaust jetzt nur hier und da, und Tevita schickt seine Frau verkleidet als the spiritual Tin Lady hin, weil halt Weiße auf sowas, ne, so sich davon dann geleitet fühlen und das machen. Das ist, nennt man, also gibt es eben auch in der Filmwelt, das bezeichnet man halt als eine Trope. Also, dass immer wieder eine meistens Person of Color mit einem anderen kulturellen Background einer weißen Figur hilft zu ihrem Erkenntnisgewinn in einer Geschichte. Problematischst so. Dessen bewusst, damit spielt hier das Buch, um dann eben Thomas loszuschicken in okay, ich nehme mich jetzt dieser Aufgabe doch an, ein Tor zu erzielen mit dieser Mannschaft. Dennoch passiert am Ende, wenn Thomas sein Dark Night of the Soul Moment hat, ja, also Dark Night of the Soul ist, die Figur ist im Grunde, gibt auf, sieht komplett schwarz, das war's, ich gehe jetzt, sieht keine Hoffnung mehr, so. Wenn er sagt, ich gehe jetzt, verlässt er das Spiel zur Halbzeit. Und dann kommt Tevita, gibt ihm diesen Pep-Talk und er kommt zurück. Jetzt passiert im Film eigentlich genau das, wo zum Plotpoint 1 auf einer Metaebene die MacherInnen damit spielen, also sagen, ja, in so Filmen kommt dann immer irgendwie die Person of Color und hilft der weißen Figur zum Erkenntnisgewinn. Vielleicht ist es aber auch so, und deswegen habe ich so dieses Gefühl von, ich habe so im Kopf dieses, keine Ahnung, Taika musste das halt irgendwie machen, musste halt irgendwie mit Hollywood klarkommen, damit er diesen Film machen konnte. Und das ist so sein Mittelfinger, dass er halt so sagt, so, ich weiß, dass ihr da hinten jetzt wollt, dass hier jemand der weißen Hauptfigur zur Erkenntnis verhilft, ja, so. Aber ich setze vorne schon mal, wir wissen, dass das scheiße ist. Wir wissen auf einer Metaebene, was hier passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Okay. Ja, man muss dazu sagen, das haben wir in einer der vorherigen Folgen auch schon besprochen, dass das Endergebnis Film, nenne ich es mal, also das, was man später auf der Kinoleinwand sieht oder über den Fernsehbildschirm oder den Computerbildschirm, wo auch immer man Filme konsumiert, dass das ja nicht immer mit der ursprünglichen Drehbuchfassung übereinstimmen muss. Also ein Film wird im Grunde dreimal gemacht, gebaut. Einmal im Drehbuch, das zweite Mal beim Dreh, das dritte Mal im Schnitt. Und wir kennen ja nur den Film. Also wir haben das Drehbuch dazu ja nicht gelesen. Es kann sein, dass alles, was wir hier analysieren und wo wir sagen, oh, da fehlt aber eigentlich der Save-the-Cat-Moment, vielleicht gab es den und der wurde im Schnitt rausgeschnitten, was eigentlich ziemlich bescheuert wäre. Also darum gehe ich schon davon aus, dass es diesen Save-the-Cat-Moment auch schon im Buch nicht gegeben hat, weil es wäre völlig idiotisch, den im Schnitt rauszunehmen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also man sieht immer nur das Endergebnis und man weiß nicht, standen Szenen, die man im Endergebnisfilm vermisst, standen die im Drehbuch und wurden die nicht gedreht oder fielen dem Schnitt zum Opfer? Wir wissen es nicht. Aber natürlich, es ist im Grunde völlig egal, was im Drehbuch stand, weil was zählt, also das, was bewertet wird, ist der fertige Film. Schluss aus, Punkt. Und da gibt es, wie wir gerade auch immer noch, finde ich, sehr wohlwollend, wie wir versuchen, diesen Film zu analysieren, da gibt es einfach Mängel. Oder uns fallen Sachen auf, die wir uns anders gewünscht hätten. Und auch da nochmal möchte ich ganz dringend darauf hinweisen, haben wir auch schon mehrfach gesagt, hinterher über ein fertiges Ergebnis zu reden, das zu analysieren, auseinanderzunehmen, wie hätte man was besser machen können, das ist immer einfach.
Ja, ja, das
wenn man im Prozess selber ist, sieht man häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, klar.
Und darum von unserer Seite auch nochmal hier, das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist auch kein Nörgeln, sondern wir versuchen einfach so ein bisschen von unserer Expertise an euch weiterzugeben. Und nochmal, hinterher über Sachen zu sprechen, ist immer einfach.
Sehr richtig. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist jetzt natürlich auch eine totale Theorie, dass ich sitze jetzt hier so und sage so, Hollywood, und dann musste sich Tiger so reinquetschen. Du, vielleicht hat Tiger das auch alles alleine entschieden. Und also das sind jetzt ja wirklich nur Theorien. Man, wenn es jemand tatsächlich weiß, schreibt uns gerne. Fände ich wahnsinnig spannend, wirklich zu wissen, wie es abgelaufen ist.
Schreibt uns sowieso gerne. Also wenn ihr unserer Meinung seid oder wenn ihr nicht unserer Meinung seid, wenn ihr mit uns in die Diskussion einsteigen wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Kommentare.
Auf jeden Fall, das tun wir. Ich hatte schon noch, aber auch so ein, zwei Momente, die fand ich lustig. Hattest du auch welche?
Okay, sag mal.
Wollen wir darüber sprechen?
Okay, sag mal. Weiß ich jetzt gar nicht. Bist alleine mit.
Ja, also jetzt, es kann jetzt auch an meinem Humor liegen. Also ich hatte ja gerade schon von diesem Moment gesprochen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, der Film kommt gerade stimmig in sich zusammen. Wenn Tavita in diesem Zelt liegt von der Rettung und Hitzschlag hatte und Daru, sein Sohn, erzählt ihm dann die Legende davon, wie dieses Spiel abgelaufen ist. Ne? Also Legende nicht im Sinne von, es hat nicht gestimmt, sondern ist natürlich die Legende jetzt dieser Insel. Und erzählt das und ganz kurz ist so ein Cut zu einer Person im Hintergrund. Da sitzt ein Typ auf der Nebenpritsche.
Ja, ja, du guckst mich schon so an.
Doch, es ist nur ganz kurz mit der Bierflasche und postet so zu, während ihm links ein Messer im Bauch steckt. Und es hat mich komplett kalt erwischt und ich habe richtig laut gelacht. Weil das ist mein Humor. Vielleicht schon blutende Menschen in Rettungszelten. Aber das kam so. Das ist aber auch genau das Timing mit dem Cut. Und der Fokus ist natürlich darauf, dass er ihm zuprostet und nur so aus dem Augenwinkel. Also wirklich der Humor. Es ist halt auch nicht auf Humor bäm geschnitten, sondern du denkst, es geht ums Zuprosten und dahinter steckt dann dieses. Ja, okay, du erinnerst dich.
Doch,
ja, das ist auch bei dir angekommen. Okay. Schön. So, jetzt muss ich schon durch meine Liste gehen, um das anderes noch zu finden, was ich lustig fand.
Ich kann dir leider gar nicht helfen. Ich Nee, ich denke wirklich scharf nach.
Ja gut, mein Zitat, wir müssen natürlich noch zu den Zitaten kommen. Also mein Zitat, ja. Slow down, heaven's full, das fand ich schon auch.
Ja, okay.
Also ich fand das einerseits lustig, das ist, wenn sie angekommen sind auf, oh Gott, auf welcher Insel hat denn jetzt, auf Tonga? Hat es auf Tonga?
Ich glaube schon.
Es war auf Tonga,
aber ich weiß es nicht genau. Wir sagen einfach mal, es war auf Tonga. Auf einer polynesischen Insel.
Nein, es war auf Samoa. Also es gibt ja, ja amerikanisch Samoa und Samoa. Doch, weil das war. Ah, okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Machen wir erst die Humorsparte zu Ende. Die Humorrubrik zu Ende. Weil es war auf Samoa, weil sie landen und dann sagt Rambo, glaube ich, so, oh, I think I have jet lag. Und Jaya sagt so, relax, the flight was 35 minutes. Und dann sagt Tevita so, guys, it's yesterday, we crossed the dateline, die Datumsgrenze. Und da habe ich, also musste ich sehr lachen, weil sie, relax, flight was 35 minutes. Dann habe ich den Film angehalten und habe erstmal Google Maps aufgemacht, weil ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht komplett, kannte mich jetzt nicht ganz genau aus mit den geografischen Begebenheiten um Samoa und amerikanisch Samoa rum. Und es ist wirklich sehr nah beieinander. Also diese beiden Inseln sind sehr nah beieinander. Die Datumsgrenze verläuft wirklich ohne Witz dazwischen. Und wenn man jetzt weiß, dass der Flug 35 Minuten ist, sind es nicht so viele Kilometer. Dass man die Datumsgrenze da durchzieht, ist doch wieder, also da habe ich jetzt erstmal wieder, da verliere ich mich jetzt wieder, muss ich noch einen Tab aufmachen, gehe jetzt erstmal wieder verloren im Internet. Weil das ist wirklich, also wir fliegen halt ins Gestern. Das sind 24 Stunden, also wirklich 24 Unterschiede. Also, ne, es ist, was ist es dann, die gleiche Uhrzeit oder eine Stunde verschoben, nur halt am Tag davor. So, und es war eigentlich, glaube ich, gar nicht so lustig. Also, was ich lustig fand, war Jayas Kommentar, relax, 35 minutes flight, dude, so ungefähr.
Ja, den fand ich auch lustig.
Das war sehr lustig. Aber dann diese Datumsgrenze, diese Info, das hat dann bei mir direkt erstmal, cool, Film anhalten, Moment, Google Maps aufmachen. Und wenn man das, also wer das jetzt auch nochmal machen möchte, könnte auch den Podcast kurz anhalten. Die Datumsgrenze läuft völlig wirr und im Zickzack. Also ich habe jetzt quasi erstmal die Mission, mich mal mit der Datumsgrenze und dem Verlauf der Datumsgrenze deswegen zu verfolgen. Und wer hat die eigentlich festgelegt? Weil das erscheint mir mäßig.
Spannende Frage.
Schlau.
Frage.
Ja, so.
Wer es von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, bitte. So, genau. Und dann jetzt die Zitate noch. Also, möchtest du jetzt zuerst? Weil jetzt habe ich gerade einen kleinen Monolog gehalten zur Datumsgrenze.
Den ich sehr erhellend fand. Mein Zitat war, it's just a game. Und ja, es ist, also ne, der Film handelt von Fußball. Ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass Fußball die beliebteste Sportart der Welt? Zumindest eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Und ja, Mann, es ist nur Fußball. It's just a game. Aber sowohl für die Personen in diesem Film als auch für andere Menschen auf diesem Planeten ist es halt nicht nur ein Spiel. Es kann mehr als ein Spiel sein. Und darum fand ich dieses Zitat sehr treffend. It's just a game.
Ja, und dass die Konsequenz daraus war, dass der Druck von ihnen damit natürlich genommen wird und sie dann wiederum in der Quintessenz das beste Spiel ihres Lebens spielen. Das ist ja einfach die Psychologie von Sport und na, aber auch generell Leistungsdruck und frei. So viel ist vor allem im Sport eben Kopfsache. Das kommt da schon sehr zusammen und es ist natürlich auch sein Learning. It's just the game. Weil da auch zu viel Druck drauf war für ihn.
Mhm.
Ja, schon ein guter Satz. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich ihn nur sagt, damit man dann eben, dass die wichtigste Sache in seinem Leben Fußball umso besser spielen kann. Ne? Es hat wieder noch eine Umdrehung. Deswegen, ja, sehr gutes Zitat. Genau, ich hatte Slow Down, Heaven's Full, wenn sie auf Samoa ankommen. Und Tabitha fährt den Teambus. Und es ist ja nur Tempo 20, also 20 miles per hour auf amerikanisch Samoa. Was ich ja auch ein wahnsinnig schönes Element dieser Insel finde. Aber in diesem Satz steckt so die ganze Kultur, die ganze DNA dieser Gemeinschaft, dieses Teams, alles daran. Ne? Also Verlangsamung und gleichermaßen aber auch der Glaube, der so wichtig ist auf der Insel. Ne? So, da kam so alles, das ist so ein Character Signature Sentence. Also wenn man eine Figur baut, dann, und man kreiert ja einen Menschen, einen möglichst mehrdimensionalen Menschen aus dem Nichts, dann ist das sehr zuträglich, wenn man das macht, wenn man dieser Figur einen Signature-Satz geben kann. Und für Tevita ist der Slow down, heaven's full. Ja, aber das hat halt noch so viel mehr umfasst für mich. Also eigentlich so den Kern der eigentlichen HeldInnen dieser Geschichte. Mhm. Außerdem musste ich lachen. Slow down, heaven's full. Nicht so, you're gonna get yourself killed, sondern so, heaven's full. Mhm. Oh, ja, wow.
Sehr gut.
Ah, so. Ja, dann hast du noch was, oder?
Ja, tatsächlich. Mhm. Ich habe noch zwei Sachen, auf die ich gerne kurz eingehen würde. Ich will auch gar nicht so ein großes Fass aufmachen.
Ja, doch bitte.
Also zuerst ist mir aufgefallen, und ich weiß gar nicht, warum mir das so negativ aufstößt. Wahrscheinlich, weil wir als Drehbuchautorinnen in Deutschland so sozialisiert worden sind. Ist dir auch aufgefallen, wie viele Marken, Brands, Logos in diesem Film auftauchen? Also wir haben Adidas, wir haben Nike, wir haben Puma und wir haben, shame on me, sie war mir unbekannt, die Marke Lotto Sport Italia. Und also diese Marken sind so präsent, das kennt man halt aus deutschen Produktionen nicht. Und darum dachte ich mir, wow, sind die irgendwie, also durften die das? Wieso haben die das gemacht? Haben die vielleicht sogar Sponsoring-Geld bekommen oder zumindest die Trikots gesponsert bekommen? Also mir fiel das wirklich, mir ist das extremst ins Auge gesprungen. Dir offensichtlich nicht.
Anne guckt in mein völlig leeres Gesicht über FaceTime, ist so völlig. Ich finde es super, weil wir hatten eben einen Moment, den ich reingebracht habe, wo du überhaupt nicht wusstest, was los ist. Und ich sitze hier und bin so, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also mir kommen jetzt gerade Bilder in den Kopf von den Schuhen, in dem Moment, in dem du das sagst. Aber es war mir für mich völlig, ich habe es überhaupt nicht registriert.
Es waren Schuhe, super. Es waren Trikots, es waren Bälle.
Jetzt, wo du
und
sagst.
Und auch jetzt, auch wirklich, also gefühlt formatfüllend. Also es war wirklich sehr präsent. Das war
bestimmt gesponsert, also vielleicht auch Ausgleich, also oder sie mussten halt, wenn sie Marken reinbringen, dann alle reinbringen. Also entweder gab es Geld von allen oder es gab überhaupt kein Geld und deswegen mussten sie dann aber auch wirklich sehr bewusst dafür sorgen, dass alle Marken drin sind. Es ist mir null aufgefallen.
Interessant.
Aber du hast völlig recht, das war so, ja. Aber ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass es kein Geld gab, weil wenn die alle, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle bereit sind, gleichermaßen einen Film zu sponsoren, weil dann hat ja keiner was davon. Deswegen gehe ich davon aus, um sie alle benutzen zu können. Und das führt natürlich schon zur, also es trägt sehr zur Authentizität bei. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie dann dafür gesorgt haben, dass immer alle Marken möglichst gleichmäßig bespielt werden, damit es eben keine Werbung ist.
Also ich glaube einfach, wir, oder ich kann ja auch wieder nur für mich sprechen, ich bin so sensibilisiert, also du kannst ja im deutschen linearen Fernsehen, du kannst ja keinen Krimi einschalten, ohne dass irgendwie ein offensichtlicher VW-SUV vorfährt und irgendjemand einfach dieses VW-Logo auf dem Kühlergrill irgendwie abgeklebt hat, damit es um Gottes Willen keine Schleichwerbung ist.
Ja, oder auf ein Apple-Produkt oder
richtig, ne, also da sind ja alle Logos, alle Firmenlogos abgeklebt, übersprüht, verdunkelt. Und darum dachte ich mir, okay, wow, wie offen hier mit tatsächlichen Markenlogos umgegangen wird. Darum ist mir das auch nur so aufgefallen.
Total richtig.
Das ist weder gut noch schlecht. Es ist mir einfach nur aufgefallen.
Super, da fallen mir aber direkt zwei Sachen wieder zu ein. Deswegen.
Bitteschön.
Erstens, genau, in Deutschland gar nicht. Und ich kann euch sagen, man schreibt ein Drehbuch und schreibt da auch schon mal Markensachen rein, weil es gewisse Marken gibt, die man synonym verwendet mit anderen Dingen. Also beispielsweise Tupperware. So, oder
Tempo
oder und so weiter. Auch das Wort, auch googeln, er macht die Google-Suchmaske auf. es gibt dann nochmal einen Durchlauf am Ende, wenn man sich sich zu allem geeinigt hat im Drehbuch, wo man das alles wieder rausschreiben muss. Und deswegen seht ihr in deutschen Produktionen immer Suchmasken, die irgendwie Find mich heißen oder so, weil man halt nicht Google benutzen darf. So, das ist wirklich ein extra Arbeitsschritt für uns. Man versucht dann schon oft beim Schreiben, sich den zu sparen und dran zu denken, aber manchmal eben nicht, weil man das gar nicht auf dem Schirm hat, dass man eine Marke gerade benutzt als Wort, also als Synonym benutzt für eigentlich einen anderen Gegenstand oder so. Das ist das eine. Das andere ist, Stichwort Apple, weil ich es gerade reingeworfen habe und dass man dann oft den Apfel abklebt und so auf Laptops. Kleiner Hinweis, Apple sponsort ja auch sehr viel Filme. Apple will nie, dass die Bösen ein iPhone besitzen. Also könnt ihr in Zukunft, oder ich schon mal euch überlegen, wer kein Böser ist, weil wenn jemand ein iPhone in der Hand hat, probably not. So, das war jetzt ein harter Spoiler für alle zukünftigen Filme.
Vielleicht. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt würde ich gerne noch die allerletzte Sache kurz ansprechen. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich gar kein Fass aufmachen möchte. Ich möchte einfach nur kurz mit dir darüber sprechen,
ja,
wie wir die Rolle der transsexuellen Figur in diesem Film bewerten. Ja. Weil auf der einen Seite finde ich, es ist ein ganz zauberhafter Charakter. Und nochmal, die ganze Geschichte basiert ja auf wahren Begebenheiten. Das heißt, ja, das Vorbild, sag ich mal, für diese Filmfigur ist ein realer Mensch. Das Einzige, wo ich kurz nur geschluckt habe, und ich nicht weiß, ob ich es nicht irgendwie vielleicht anders erzählt hätte, war diese wirklich für mich auch sehr emotionale Szene. Es geht um dieses entscheidende Spiel gegen Tonga. Und Michael Fassbender kommt ja in die Umkleidekabine und sie ist völlig, sie weint, sie ist lost. Ihr geht es offensichtlich gar nicht gut. Und dann sagt sie, sie hat aufgehört, die Hormone zu nehmen, um quasi, also so habe ich das zumindest verstanden, um wieder ihre männliche Kraft, sag ich mal, zurückzugewinnen und dem Team damit eine bessere Hilfe, eine bessere Stütze sein zu können. Aber sie fühlt sich nicht mehr wie sie selbst an. Also sie ist so lost, ne? Also das ist ja irgendwie, also ich finde, das ist ein ganz bewegendes Thema, was da angesprochen und besprochen wird. Und ich musste richtig schlucken, weil die Auflösung, zumindest habe ich das so empfunden, die Auflösung ist halt, dass Michael Fassbender irgendwie ihr den Arm tätschelt und ihr dann die Kapitänsbinde gibt und sagt, mir folgen sie nicht, aber dir werden sie folgen. Bist du mein Spielführer, bist du mein Captain und führst sie aufs Feld? Und dann, ne, zieht sie kurz nochmal die verweinte Nase hoch, nimmt die Binde, nickt, Schnitt und dann sind wir im Spiel und gefühlt alles ist wieder okay und gut und in Ordnung. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, hey, das ist ein Thema, dem hier nicht genug Rechnung getragen wird.
Ja, nee, danke, ja, also danke, dass du das ansprichst. Ich habe bei der Szene auch richtig, richtig Bauchschmerzen gehabt. Genau deshalb, weil, was ist die Message? Also erstmal ist richtig, dass du aufhörst, Hormone zu nehmen, obwohl du ja im falschen Körper geboren wurdest und eine Frau, als Frau dich identifizierst. Aber noch schlimmer, ja, es geht eigentlich um sie und in ihren Kampf gerade und er wischt das ja zur Seite und sie muss jetzt für ihn da sein in der Funktion. Und das dann zum Captain ernannt werden, das jetzt relativiert. Außerdem, ich weiß, also ist es jetzt nur eine Annahme, aber das sind große Eingriffe in deinen Körper, wenn du dann aufhörst, die Hormone zu nehmen. Dann ist alles plötzlich weggewischt, weil du jetzt zum Captain ernannt wirst. Also ich fand, also die Aussagen dahinter schwierigst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, es ist fiktionalisiert worden. Ist der Teil fiktionalisiert oder nicht? Deswegen, da können wir uns jetzt kein Urteil haben. Im Grunde würde ich sagen, wir merken an, dass wir an der Szene Fragen haben und die in die Richtung gehen. Ich hatte noch auch andere Punkte. Ich habe mir einmal aufgeschrieben zu einem früheren Moment. Also, wenn er sie bei ihrem Geburtsnamen nennt. Also ganz schlimm. Also es ist wirklich, ne, abusive. Mhm. Und dann schubst sie ihn, geht sie ihn körperlich an. Und die Auflösung ist, dass sie zu ihm kommt und sich zuerst entschuldigt. Sie steht bei ihm vor der Tür. Und dann entschuldigt er sich. Sie kommt und sagt, ich hätte dich nicht schüpfen sollen. Und ich habe gedacht so, what's the message? Er hat das erste.
Er hat eine Grenze überschritten.
Verbal,
ne? Also sie wird dann körperlich, okay?
Verbal, genau. Was heißt das? Das Körperliche wird jetzt höher gestellt als das. Also, und dann sie geht zuerst hin, dann siehst du halt auch wieder, Person of Color entschuldigt sich beim weißen Mann. Also, ich hatte da mehrere Fragen dran, die wir jetzt als Allies in den Raum tragen. Und
ich glaube, wir können sagen, wir beide hätten diese beiden Szenen anders erzählt. Wir hätten die anders geschrieben.
Meine Frage ist halt dahinter auch, hatte Jaya, die tatsächliche Jaya, Mitspracherecht? Hat man eine Transperson mit eingeschlossen in dem Erstellen dieses Drehbuchs, in dieser Geschichte, war es tatsächlich so. Das wissen wir jetzt ja alles nicht. Uns ist das jetzt aufgefallen mit einer Draufsicht. Aber es wäre, also es ist zu hoffen, dass, wenn nicht Jaya selbst eine schreibende Transperson mitwirken durfte, also und hoffentlich für die Beratung entlohnt wurde, für ihr ExpertInnenwissen. Ja, das sind
Jetzt würde ich so gerne irgendwie noch mit einem guten Gefühl aus dieser Folge rausgehen.
Ich gucke mal, ob ich noch was Humorvolles aufgeschrieben habe.
Lustiges zum Schluss. So als Rausschmeißer. Was Positives, Lustiges, Fröhliches.
Ja, vielleicht was Positives. Wir müssen jetzt auch nicht lustig werden. Mal gucken, vielleicht haben wir ja was Positives. Ich glaube, ich sage einfach noch mal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Moment, in dem das Team von diesem glorreichen Sieg erzählt, da ist mir so richtig das Herz aufgegangen. Dass sie dann eben auch schon quasi ihre älteren Versionen waren, dass sie in ihren ganzen vielen Jobs oder in ihren anderen Elementen ihres Lebens zu sehen waren und was das bedeutet und was das für dieses Territorium, für dieses Land halt jetzt für immer bedeutet. Das war wirklich ein Moment, da war ich dabei, da hatte ich die Tränen in den Augen, da war ich bei Fußball,
oh, das ist so schön,
da war ich bei diesem ganz meinem Team dabei und dann bin ich halt, war ich so, ach, Sport ist einfach so toll. Und dann habe ich gedacht, oh toll, wir haben EM dieses Jahr in diesem Land, wir haben Olympia, es wird so richtig, man kann wieder vor dem Fernseher mal stehen und schreien und dabei sein. Und
Für die Leute, die das vielleicht später hören, jetzt ist das Jahr 2024, das noch als Zusatzinfo.
Das ist korrekt, das stimmt. Vielleicht wird vielleicht wirklich erst ausgestrahlt, diese Folge. Wenn das alles schon hinter uns liegt, dann hatten wir nicht eine gute Zeit. Es war die EM, es war Olympia. Wir produzieren vor, wir sind da ganz transparent. Aber das war das Gefühl, vor der EM diesen Film jetzt zu sehen und vor Olympia war ich dann doch sehr, Sport. Ich kann es kaum erwarten. Also das hat in dem Moment, in dieser Sequenz kam, war ich dabei. Und ich glaube, auch weil dieser Moment da war, hätte ich mir halt auch so gewünscht, dass es insgesamt die ganzen fast 2 Stunden so gewesen wäre. Ja,
ja, aber da bin ich ganz bei dir.
Ja,
da bin ich
Fußball,
ganz bei dir.
It's not just a game.
Ach, schön.
Sehr schön.
Ach, schön. Das war wieder ein so schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank,
Lisa. Ebenso. Es war mir wieder eine Freude. Und wollen wir schon verraten, worum es in der nächsten Folge geht?
Na, selbstverständlich.
Trommelwirbel. Unsere nächste Folge geht wieder um eine Serie. Und zwar um die Serie
Ripley.
Jawohl.
Ich freue mich da sehr drauf.
Und ihr habt ja 2 Wochen Zeit, sie zu schauen. Und dann treffen wir uns wieder, wo immer ihr seid. Aber wir sind in euren Apps an derselben Stelle. In 2 Wochen.
In euren Köpfen.
Bis dahin, genau. Lasst uns Ripley schauen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Hören und bis bald. Tschüss.